Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon kurz vor 12? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken.
Wo fängt Umweltschutz an? Eine Frage, die sich jeder von uns jeden Tag im Kleinen stellen kann, zum Beispiel im Bad, beim Wasserverbrauch oder bei der Benutzung von Shampoo, Zahnpasta und Pflegeprodukten, aber eben auch beim täglichen Essen. Gerade beim Einkaufen fürs Essen kann jeder eine Menge für den Umweltschutz leisten. Und einer, der sich tagtäglich mit dem Essen beschäftigt, ist Martin Wefer. Er ist seit 13 Jahren Küchenleiter im evangelischen Krankenhaus in Wesel und seit über 40 Jahren Koch. Nicht irgendeiner, denn er kocht mit Herz und Leidenschaft und Verstand. Martin, wir sitzen jetzt gerade wunderschön hier im Schatten bei dir hier oben in der Wohnung. Umweltschutz fängt doch schon im Kühlschrank bzw. im Einkaufskorb an für dich, oder?
Ja, definitiv. Also insbesondere sollte ich darauf achten, was kaufe ich ein? Welche Produkte kaufe ich ein? Von wo kommen diese Produkte? Wenn ich mir zum Beispiel eine beliebte Apfelsorte angucke, die kommt aus Australien oder teilweise aus Neuseeland. Aber warum? Ich könnte doch auch heimische Äpfel kaufen. Natürlich nur eben in den Zeitfenstern, in denen es die Äpfel hier frisch gibt. Und da ist es natürlich am sinnvollsten, dann eben auf diese Produkte zurückzugreifen. Oder Weintrauben ist ein nächstes Beispiel. Muss ich die aus Südafrika haben oder könnte ich die auch aus Italien nehmen? Oder Griechenland und so weiter und so fort. Also da fängt für mich der Umweltschutz an. Das Gleiche allerdings auch bei verschiedenen Produkten, wie zum Beispiel einem Bier oder einem Mineralwasser. Muss ich ein Mineralwasser aus der Schweiz, aus Frankreich oder von Süddeutschland nehmen? Ich könnte doch auch die Produkte nehmen, die eben hier in der Region produziert werden. Da gibt es auch jede Menge Firmen, die das anbieten. Und dementsprechend stehe ich auf dem Standpunkt, lieber normal und regional einzukaufen, als von Gott weiß wie weit her.
Jetzt gibt es aber schon auch dieses Angebot-Nachfrage. Ne? Kann der Verbraucher überhaupt noch wählen? Hat er überhaupt noch eine Chance? Da wird es einem ja auch nicht gerade leicht gemacht, oder?
Nein, natürlich. Wenn ich jetzt fixiert bin auf gewisse Dinge, ich bleibe nun wieder beim Apfel, dass ich einfach sage, der Delicius, der muss richtig strahlend grün sein. Und makellos, das ist ja eigentlich ganz oft auch die Idee, die Verbraucher haben, dann bin ich eben so fixiert. Aber weiß ich denn, dass dieser Apfel zum Beispiel für die Produktion grobe Richtung 17 Mal gespritzt wurde und dass ich nachweislich, also Chemiker haben es ja festgestellt und herausgefunden, 18 Minuten mit Natronlauge und Wasser reinigen müsste, um alle Pestizidrückstände von so einer Apfelschale runterzubekommen, um letztendlich wirklich einen gesunden Apfel zu haben. Dementsprechend sage ich, nö, kauf doch die krummen Dinger, die von der Streuobstwiese, die letztendlich natürlich aufgewachsen sind, wo der Apfelbauer vielleicht unten noch so ein Klebeband um den Baum geklebt hat, dass die Krabbler da letztendlich nicht alle hochkommen und die Äpfel ankauen. Und wenn da mal ein Sommerfleck oder Sonnenfleck dran ist, dann ist das so. Und wenn der mal ein bisschen krummer ist, dann ist es auch so. Aber die Dinger, die schmecken wenigstens vernünftig. Dementsprechend stehe ich auf dem Standpunkt, lass das Ding lieber so natürlich, wie es geht.
Ja, aber was mache ich denn jetzt zum Beispiel im Januar, Februar? Da wachsen keine Äpfel. Ja,
dann nehme ich noch die Herbstware. Die kriege ich so lange noch. Also es gibt, also auch bei uns im Krankenhaus kaufen wir von einem niederrheinischen Apfelproduzenten. Da bekomme ich ab Ende August, eher Anfang, Mitte September wieder neue Ware. Und die reicht meistens bis in den April, Mai. Und dann in dem Zeitfenster von April, Mai, bis eben die neue Ernte bei uns kommt, dann kaufe ich über den Großhandel ein. Und so lange kaufe ich eben Äpfel und Birnen, wie ich sie bekomme, eben über diesen niederrheinischen Produzenten aus Rees, kommt der jetzt in dem Fall.
Ja, aber wie mache ich die denn dann so lange haltbar?
Der hat spezielle Kühlhäuser, die eben sauerstoffreduziert sind und dadurch bleiben die Äpfel länger haltbar. Und dadurch, dass die nach und nach ausgeliefert werden, halten die dann immer, 4 Wochen. Ohne, dass das ein großes Problem ist.
Ist ja eigentlich auch ein guter Tipp. Kann ich das auch zu Hause machen, im privaten Keller?
Nee, das kannst du so nicht. Denn da brauchst du wirklich eine spezielle Anlage, die eben den Sauerstoff aus diesen Kühlräumen herauszieht. Das ist so nicht möglich. Da kannst du wirklich nur nach und nach einkaufen.
Wie sieht denn deiner Meinung nach umweltbewusstes Kochen in der normalen Küche aus? Ich meine, bei dir in der Großküche, du hast auch gerade schon vom Großhandel gesprochen, da ist es ja relativ einfach, ne? Aber in der normalen Küche?
Auch da ist es wiederum einfach. Ich kann mich doch selber dafür entscheiden, wo gehe ich hin und kaufe ein. Wenn ich jetzt Otto-Normalverbraucher bin und vielleicht sogar stadtnah wohne, kann ich den Wochenmarkt nutzen. Da gibt es viele regionale Händler, die mir Fleisch, teilweise Fisch und auch Gemüseprodukte aus regionaler Herstellung letztendlich anbieten. In puncto Fisch würde ich zum Beispiel immer darauf achten, dass die Fische eben ein MSC-Siegel haben. Das heißt, dass man einen nachhaltigen Fischfang letztendlich umsetzt. Das finde ich immer sehr wichtig. In puncto Fleischverbrauch und Verkauf finde ich es auch sinnvoll, da auf die Regionalität zu achten und wenn es eben geht, sogar auch auf Bioqualität zu achten. Die Deutschen essen sowieso viel zu viel Fleisch. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt uns in der Woche zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch und Aufschnitt maximal zu uns zu nehmen. Das heißt, da kommt derjenige, der sagt, Montagsschnitzel, Mittwoch Hähnchenkeule und Donnerstag Frikadelle und Freitag Rumpsteak und was weiß ich wie, keine Ahnung. Da kommt er lange nicht hin, denn 300 bis 600 Gramm ist letztendlich wirklich nicht viel. Aber wenn ich weniger Fleisch esse, kann ich auch hingehen und sagen, ich kaufe gutes Fleisch ein. Denn was letztendlich falsch läuft bei uns in Deutschland in der Landwirtschaft ist, das heißt, es liegt nicht an den Landwirten, sondern es liegt an der Politik. Die Politik ist eigentlich auf Masse ausgelegt. Und das ist das, was nicht richtig ist. Die Politik müsste eigentlich dafür sorgen, dass wir mehr auf human- bzw. auf tierwohlgerechte Fleischproduktion achten. Mhm. Es hätte den Vorteil, dass weniger Wasser gebraucht würde, weil die Fleischproduktion kostet wahnsinnig viel Wasser. Also ein Kilo Rindfleisch, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. Ich sage mal 10.000 Liter. Das ist erschreckend viel. Und Wasser ist ein großes Problem. Sag mir doch mal, welche Kontinente es noch gibt, letztendlich, die noch reichlich Wasser haben. Ja, das sind nicht mehr viele. Also in Europa haben wir, außer jetzt Südeuropa, aber Afrika und in Asien gibt es noch reichlich Wasser. Wobei das liegt daran, dass Asien komplett mit Grundwasser gut unterspült ist, sag ich mal. Aber die liegen sowieso relativ flach. Und wenn die Weltmeere wirklich ansteigen sollten und stark ansteigen sollten, dann gibt es dann auch in Asien ein Problem, letztendlich genügend Landmasse zu haben. Mhm. Aber wenn ich Richtung Amerika gucke, da habe ich links Gebirge und rechts eine Küste und in der Mitte viel Wüste. Die haben auch ein absolutes Wasserproblem. Eine dumme Avocado in Anführungsstrichen braucht, glaube ich, 6.000 Liter. Um die zu produzieren. Da kann ich ansetzen im Einkauf.
Aber da sitzen wir, die Deutschen, wir sitzen ja schon in einer sehr, sehr bequemen Komfortzone. Ne? Wir bezahlen für Lebensmittel, ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht, gemessen am Einkommen, mit rund 14% im europäischen Vergleich sehr, sehr wenig für unsere Lebensmittel. Das hat ja auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, oder?
Das hat einmal was mit Wertschätzung zu tun und das hat auch mit, mit der letzten Generation eigentlich zu tun. In Deutschland hat man im Laufe der letzten Jahre eigentlich immer die Mentalität gehabt, Geiz ist geil. Und das ist eigentlich völliger Schwachsinn. Ich sage immer ganz gerne, wir sprechen mal übers Öl. Dann sage ich jetzt mal Motoröl. Dann sagt der Deutsche, ja Motoröl, mein Motor von meinem Auto, das ist ein Heiligtum, der muss lange leben. Ob das 30 Euro kostet oder was auch immer im Liter, das spielt keine Rolle. Aber ich selber flöße mir das günstigste Olivenöl ein, was ich letztendlich kriegen kann für 3,50 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Das spielt keine Rolle. Das ist nicht wichtig. Dabei ist es doch eigentlich umgekehrt wichtiger, lieber dafür zu sorgen, dass man selber ein gutes Lebensmittel hat. Denn was steckt in dem Wort Lebensmittel? Es sind Mittel zum Leben. Also bei uns im Krankenhaus verkaufen wir zum Beispiel ein hervorragendes Olivenöl. Dieses Olivenöl kostet im Liter 9 Euro, wenn ich es im Großgebinde kaufe. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt uns, 20 Gramm Öl pro Tag zu uns zu nehmen. Wenn ich jetzt 20 Gramm pro Person hochmultipliziere mit 365 Tagen, brauche ich 7,5 Liter Öl im Jahr. Und die 7,5 Liter Öl mal grobe Richtung 9 Euro sind umgerechnet ca. 20 Cent. Das kann ich mir leisten. Das kann ich mir auch leisten, wenn ich nicht viel Geld verdiene. Mhm. Und insofern ist es wichtig, einfach darauf zu achten, kauf was Gutes, kauf das, was dir schmeckt.
Da sind wir ja schon so ein bisschen verwöhnt, aber man sieht es ja auch. Du hast es gerade gesagt, gerade hier bei uns in Deutschland, du kochst im Krankenhaus, du hast viele, viele Klienten. Glaubst du, dass wir noch zu retten sind in Sachen nachhaltiger, wertschätzender Lebensmittelbeschaffung?
Definitiv, wenn eine andere Politik gemacht würde. Ich habe beispielsweise einen Newsletter von Foodwatch. Ich bin jetzt kein Ökoaktivist, ich bin auch kein Ultragrüner oder was weiß ich was. Aber so hin und wieder sind diese Newsletter immer ganz interessant. Und zurzeit läuft auch wieder eine Petition, in der nämlich unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Knöckner die Kontrollen in den Betrieben minimieren will. Was kommt dann dabei herum? Haben wir dann noch mehr Wilke? Das ist doch gar nicht das, was wir wollen. Wir müssen doch sicher sein, dass wir sichere Lebensmittel kaufen können. Insofern freue ich mich immer, wenn die Veterinärin im Jahr regelmäßig unangemeldet zu mir ins Krankenhaus kommt und sagt, schönen guten Tag, jetzt bin ich da, passt es gerade? Ich möchte gerne einmal kontrollieren und ja, wenn es passt, sage ich ja, es passt. Und wenn es nicht passt, dann sage ich ihr, tut mir leid, ich habe gerade einen ganz wichtigen Termin, der muss jetzt vorgehen, das ist einfach zwingend. Aber Sie kennen die Räumlichkeiten, gehen Sie einfach rund, gucken sich alles an. Weil Sie müssen ja eine unabhängige Kontrolle machen, kontrollieren Sie einfach. Gucken sich die Listen an, wir haben vor den Kühlhäusern überall Temperatur- bzw. auch Dokumentationslisten hängen, wo drauf steht, wie oft und wann gereinigt wurde und so weiter. Und die geht dann die erste halbe Stunde mal alleine durch, guckt sich die Geschichte an. Und danach machen wir eben die ganzen Besprechungen, dass die Papiere im Büro kontrolliert werden und so weiter und so fort. Aber was wir brauchen, ist ein Politikwandel. Ein Politikwandel hin zu einer fairen Landwirtschaft. Fair Trade ein Beispiel. Ja? Denn fair produzierte Lebensmittel sorgen einfach dafür, dass auch der Bauer, der sie produziert hat, einen ordentlichen Obolus dafür bekommt, was er dann letztendlich haben möchte. Oder was er dann gut auch produziert hat. Und wenn da ein Umdenken stattfindet bei der Politik und bei den Verbrauchern, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Und machbar ist das. Und es kostet nicht viel mehr. Geh doch mal in den weiteren südlicheren europäischen Bereich. Guck mal Richtung Schweiz oder guck mal Richtung Frankreich. Wie viel Prozent die Menschen dort für die Lebensmittel ausgeben. Und trotzdem nagen die nicht am Hungertuch. Wir waren jetzt in der Schweiz essen, da kostet das Cordon Bleu 29 Franken. Geh mal in Deutschland, da kostet ein Cordon Bleu mit Beilage, weiß ich, 15, 16 Euro. Und da kann ich doch auch nur eine einfache Qualität erwarten. Aber in der Schweiz bekomme ich ein natürlich aufgewachsenes Stück Fleisch und ich bekomme einen hervorragenden Bergkäse in dem Cordon Bleu verarbeitet. Dafür bezahle ich auch einen ordentlichen Preis. Aber ich habe eine ganz andere Qualität. Wir haben uns zum Beispiel dort Hähnchenschenkel geholt, einen Hähnchenflügel geholt, die wir gegrillt haben. Ich habe noch nie so leckere Hähnchenflügel gegessen, obwohl ein Hähnchenflügel im Grunde genommen ja nichts Besonderes ist. Aber es war einfach ein natürlich und langsam aufgewachsenes Stück Fleisch. Und da muss weiterhin ein Umdenken stattfinden. Aber auch das gibt es inzwischen bei den Verbrauchern, bei den Großproduzenten, dass die eben das mit anbieten. Und dementsprechend kaufe ich beispielsweise auch meine Milch immer als Biomilch ein. Also ich esse regelmäßig mein Müsli, mische selber. Also ich gehe nicht auf fertig produzierte Müsli-Mischungen, sondern ich nehme Haferflocken, Trockenfrüchte und verschiedene Nüsse und so weiter und mische mir mein Müsli dann. Und da kommt dann eben die Biomilch drauf und fertig. Denn die, sagen wir mal, 200 Milliliter Milch, die ich dann brauche pro Tag, ob ich die von der Sorte für 80 Cent kaufe oder ich bezahle einen Euro dafür, das kostet im Laufe der Woche nicht viel Unterschied.
Du hast ja gerade auch vom Fleisch gesprochen, aber das gilt ja generell. Hat man in der Supermarkt eine Chance? Darf man oder sollte man überhaupt noch im Supermarkt Fleisch kaufen?
Das kann man durchaus. Auch gerade im Supermarkt wird einem ja auch viel angeboten, auch eine große Vielfalt angeboten. Es gibt genügend auch Discounter, die inzwischen auf dieser, ich nenne es mal Bio-Welle schwimmen, die einfach sagen, so entscheide du als Verbraucher, was du möchtest, nach deinem Budget, was dir letztendlich dann auch zur Verfügung ist oder steht, oder aber auch so, wie du es letztendlich finanziell gestreiten kannst.
Jetzt hast du schon mehrmals von Bio gesprochen. Was hältst du von Bio?
Grundsätzlich eine gute Sache, denn die Biobranche arbeitet nach dem Umweltschutz. Das heißt, die versuchen möglichst keine, beziehungsweise setzen keine Pestizide ein und so weiter, haben dadurch natürlich geringere Erträge und auch die Optik der Produkte ist unter Umständen nicht ganz so schön, wie es letztendlich, ja, wie man es eigentlich erwartet. Die Möhre kann auch mal krumm sein oder die Gurke. Und warum nicht? Schmecken tut sie besser.
Die Biobranche ist ja sehr interessant, auch da habe ich mir die Zahlen rausgeholt. Die setzt 12 Milliarden Euro um, also eher kein Trend mehr. Ist es denn eigentlich gut, wenn jetzt irgendwann mal alle Bio wollen? Ich meine, da muss ja auch wieder mehr Bio hergestellt werden und die Gefahr, dass man dann nachlässiger wird und einfach sagt, ja komm, die Masse macht das, ist ja dann auch gegeben. Ist sie dann, glaubst du, wenn viele Bio essen, dass es dann besser wird?
Das glaube ich definitiv, weil grundsätzlich muss die Landwirtschaft umdenken. Wir verbrauchen zu viel Fläche, dadurch, dass wir eine extensive Weidelandwirtschaft haben. Und wenn wir Verbraucher uns umstellen würden und weniger Fleisch essen, sprich auf ein normales Niveau runtergingen, ne, eben diese vorgeschlagenen 300 bis 600 Gramm pro Woche, in Tatsache essen wir nämlich das Doppelte, nämlich bis zu 1,2 Kilo im Durchschnitt, nicht in Ausnahmefällen, Ausnahmefälle natürlich noch viel mehr. Wenn weniger Fleisch produziert würde, käme man auch damit hin und würde letztendlich für alle Bio anbieten können. Frage ist nur, können sich alle Bio leisten?
Muss Bio denn immer teurer sein unbedingt?
Nein, es ist gar nicht mehr viel teurer. Also am Beispiel von einem Hähnchen habe ich das letztens gelesen. Die leben, ich sag mal, 3 oder 4 Wochen länger. Natürlich braucht das dann, die wachsen langsamer und dadurch haben die halt ein längeres Leben, aber auch letztendlich ein glücklicheres Leben, weil die Tiere eben selber ständig entscheiden können, gehe ich jetzt in den Außenbereich, gehe ich in den überdachten Bereich, picke ich hier oder gehe ich ans Fertigfutter oder wie auch immer. Und das finde ich auch sinnvoll, dass man das so machen würde, weil man darf ja nicht vergessen, was machen wir Menschen? Wir essen Kreaturen, wir essen letztendlich Tiere. Und deswegen finde ich also auch die Sarah Wiener ist auch Köchin, eine sehr gute Köchin und Frau, die sich auch sehr stark für den Umweltschutz einsetzt, auch viel im Bereich Unterricht in Schulen und ist da wohl mal ziemlich kräftig angeeckt, weil sie letztendlich den Kindern beigebracht hat oder gezeigt hat, wir machen jetzt Hähnchen, Chicken, Nuggets, sowas in der Richtung. Und dann kam sie dann mit einem lebenden Huhn an und hat dann den Kindern gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie auch direkt auch gezeigt hat, wie das Huhn getötet wurde, kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls wurde das Huhn geschlachtet, gerupft. Und entsprechend wurde dann daraus diese Chicken McNuggets, nenne ich sie mal, letztendlich gemacht. Dann haben die Kinder aber auch ein ganz anderes Verständnis dafür, was esse ich und logisch esse ich es auf. Denn das, was heute in vielen Familien und auch bei Tischgästen bei mir im Krankenhaus immer noch wieder passiert, ich bestelle, ich bezahle ja eh, lass mal kommen und lieber eins mehr, weil bevor ich Hunger habe und dann geht halt die Hälfte wieder zurück. Da gehen wir Menschen leider Gottes viel zu unachtsam mit den Lebensmitteln um. Wir müssten viel mehr Wertschätzung den Lebensmitteln und den Tieren Respekt letztendlich zollen.
Die Sarah Wiener, die du jetzt gerade angesprochen hast, das ist sehr interessant. Ich muss ein bisschen grinsen. Die war ja auch mal auf dem veganen Trip, in Anführungsstrichen. Da hat sie sich jetzt ein bisschen von verabschiedet. Sagst du jetzt, Leute, wir müssen alles Veganer werden?
Nein, auf keinen Fall. Da bin ich kein Freund von. Grundsätzlich mag es sinnvoll sein, sich vegan zu ernähren. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich beurteilen, weil auch da sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Letztendlich sage ich aber, eine ganz normale, gesunde Mischkost. Regelmäßig Fleisch, regelmäßig Fisch, viele frische Gemüse, viel Obst regelmäßig und möglichst selber kochen. Mein Grundmotto ist eigentlich, lass die Lebensmittel so natürlich wie möglich. Mhm. Und dementsprechend lieber ein krummes Ding kaufen, als die hochgezüchteten Äpfel- oder Apfelsorten oder wie auch immer.
Kommen wir mal von Bio zu Fairtrade. Hast du gerade auch drüber gesprochen, auch ja. Da eine ganz interessante Zahl, da steigt der Umsatz auf mittlerweile 2 Milliarden Euro. Ist das für dich Geldmacherei oder ist Fairtrade, hat das Sinn?
Nein, das hat Sinn, weil die Fairtrade-Produzenten werden alle streng auch kontrolliert. Das heißt, es wird auch kontrolliert, kommt das Geld bei den Landwirten letztendlich an. Und das ist es, wo es drauf ankommt. Es sind ja nicht nur, ich sag mal, Kaffeesorten, die dann eben Fairtrade produziert werden oder Kakaobohnen, sondern auch andere Dinge. Und das halte ich als, finde ich, eine gute Idee.
Du hast jetzt von regional gesprochen, von Bio und auch von Fairtrade. Das hört sich, wenn du das so sagst, hört sich das alles so einfach an. Zum Beispiel auch Bio muss verpackt werden. Das ist ja auch, also Verpackung gehört ja auch zum Umweltschutz. Also richtig. Auch da haben wir es ja nicht gerade einfach, oder?
Ja, aber warum müssen wir alles verpacken? Man muss nicht grundsätzlich alles verpacken. Es gibt ja inzwischen auch Unverpacktläden, die man mit Sicherheit auch benutzen kann. Für manche Dinge ist es sinnvoll, aber es gibt auch hochwertige Produkte, Verpackungen, die eben nicht nur dieses einfache Plastik sind oder aber die eben, wenn, dann recycelbar sind. Ja? Es gibt aber auch zum Beispiel aus Mais hergestellte Verpackungen. Und wenn man die letztendlich einsetzen würde, natürlich sind die etwas teurer. Aber aufs Ganze gerechnet lässt sich das mit Sicherheit bezahlen. Denn was wir natürlich haben, ist eine Übersättigung der Meere und Flüsse mit Plastikmüll. Und das ist etwas, wo wir von runter müssen. Denn das Mikroplastik findet sich selbst in der Arktis und Antarktis. Es wird alleine über Winde verteilt. Und Forscher haben selbst in keine Ahnung wie viel Meter Tiefe noch Mikroplastikstücke gefunden. Also da macht sich die Menschheit im Endeffekt letztendlich selber kaputt. Wie gefährlich dieses Mikroplastik für uns Menschen ist, kann man heute noch nicht sagen. Das muss man, ja, das wird einfach die Zukunft zeigen. Aber es wäre sinnvoll, auf möglichst viel Plastik zu verzichten.
Hand aufs Herz, bist du, was das angeht, bist du da immer genau der Richtige, dass du alles beim Einkaufen richtig machst?
Nein, das kann keiner. Und im Großeinkauf, sag ich mal, bin ich auch noch weiteren Zwängen unterlegen. Die Geschäftsführung schreibt uns vor, wie viel Lebensmittelbudget wir letztendlich haben. Und da kann ich auch die Bioschiene leider Gottes nicht kaufen. Ja? Aber auch da beneide ich meine französischen und schweizerischen Kollegen, denn die haben diese Budgetsorgen, wie ich sie habe, letztendlich nicht. Ne? Sondern die können schon ganz anders einkaufen. Aber das hat grundsätzlich etwas mit der Wertschätzung von Lebensmitteln in Deutschland zu tun.
Ich persönlich muss ja sagen, ich liege jetzt auch schon mal im Krankenhaus und ich muss sagen, mir schmeckt das Essen immer gut. Also muss ich wirklich sagen, wenn ich im Krankenhaus bin, ich kann mich nie beschweren. Das hat für mich so eine Art runterzukommen. Ne? Also du hast ja, es gibt halt nicht diese Riesenauswahl, du hast nicht ein riesengroßes Buffet. Also ich schätze das immer und es schmeckt mir auch immer. Viele beschweren sich aber. Kann das auch damit zusammenhängen, dass wir mittlerweile so versaute Geschmacksnerven haben, dass wir gar nicht mehr wissen, was wirklich gut ist und was vielleicht alles chemisch ist?
Das ist mit Sicherheit der Fall. Zum Thema Auswahl. Diese Auswahl ist bei uns im Krankenhaus zum Beispiel gar nicht so gering. Wir haben für den Normalpatienten, glaube ich, 3 Sorten Brötchen zur Auswahl. Und der Wahlleistungspatient kann eben aus 7 Sorten Brötchen wählen. Dann gibt es mehrere Brotsorten, auch die Palette an Belag ist riesig groß, die dann eben entsprechend gewählt werden kann. Wichtig ist mir nur, dass die Patienten eben das wählen, was sie denn auch wirklich glauben, essen zu können. Und wenn man dann merkt, ah ja, gestern war doch ein halbes Brötchen oder ein Brötchen zu viel, dann am nächsten Tag eben umreagieren und sagen, ich nehme ein bisschen weniger und dann passt es schon. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Aber zum Thema Reklamationen im Krankenhaus, da kann ich eigentlich sagen, so hoch ist der Anteil gar nicht. Also wir haben eher, dass wir die Situation haben, dass wir Lob bekommen, Gott sei Dank, weil wir uns allerdings auch Mühe geben, gut zu kochen. Also wir haben die Arbeitseinstellung, koche so, als würdest du für deine eigenen Eltern kochen. Mhm. Und das sage ich auch immer zu meinen Köchen und Köchinnen und achtet einfach drauf, denkt euch, die Patienten, die bei uns liegen, sind eure Eltern und eure Eltern, die respektiert ihr, die schätzt ihr wert. Also kocht auch dementsprechend vernünftig. Und das wird dementsprechend umgesetzt. Wir haben heute von einem Patienten, der hatte mich heute Morgen angerufen. Ich war am Fließband, der hatte meine Telefonnummer wohl über den Speiseplan gesehen. Und er sagte, ich wollte mich gerne bedanken. Ich bin jetzt 14 Tage bei Ihnen gewesen und es gibt viele Krankenhäuser, die ich gesehen habe im Laufe der letzten paar Jahre. Aber ich habe noch nie in einem Krankenhaus so eine große Auswahl und so ein gutes Essen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und die Menüassistentin, kommt die gleich noch? Ich sage, ja, die Menüassistentin wird gleich noch kommen. Gut, dann gebe ich ihr einen Obolus mit. Und der hat wirklich ein ordentliches Trinkgeld dagelassen, was ich so selber in der Höhe eigentlich auch bisher noch nicht so erwartet hatte und noch nicht so oft bekommen habe. Und das fließt natürlich in unsere Küchenkasse, von der wir dann eben mit dem Küchenteam gemeinsam ein Weihnachtsessen machen.
Aber nachhaltiges Weihnachtsessen.
Aber selbstverständlich.
Wir beide sitzen hier, wir haben gerade schon scherzhaft haben wir über Kranwasser gesprochen. Ich trinke ja persönlich sehr viel und sehr gerne eigentlich Kranwasser. Auch da hat das was mit der Umwelt zu tun, ja? Dass wir dieses Wasser oder auch die Getränke, wir schütten alles in uns rein, was gerade geht, ne?
Viele machen das. Der Durchschnittsdeutsche trinkt im Jahr oder pro Tag grobe Richtung 0,5 Liter Süßgetränke. Und das ist eben das große Problem, warum die deutsche Bevölkerung, so nicht nur die Deutschen, sondern auch die Amerikaner beispielsweise oder viele anderen auch, letztendlich zu stark an Gewicht zunimmt. Wer letztendlich sagt, mir ist es egal, ob ich etwas dicker bin oder nicht und ob ich ein paar Jahre weniger lebe oder nicht, dann ist das so. Das ist, muss jeder selber für sich wissen. Aber ich weiß von Ärzten, dass ein Diabetes mit einem Übergewicht und Rauchen und einem Bewegungsmangel mal schnell bis zu 17 Jahre kosten können. Und das ist erst, was wir zum Beispiel in den Kochshows, die wir regelmäßig machen, auch erzählen. Und dann fragt der Mediziner meistens, der durchschnittliche Mann, wie alt wird der? Naja, 78 minus 17, 61. Oh, so früh wollte ich ja eigentlich noch nicht gehen.
Wie ist das bei dir, wenn du privat einkaufen gehst? Achtest du darauf, dass du immer alles regional hast, dass du immer alles hier aus der Ecke kaufst? Gehst du überhaupt noch in den Supermarkt?
Ja, natürlich. Allerdings, den meisten Einkauf macht meine Frau, aber wir achten noch auf. Aber alles schafft man nicht, weil nobody is perfect.
Was würdest du dir wünschen? Du hast gerade schon viel von Wertigkeit gesprochen, aber was würdest du dir wünschen? Was kannst du auch als Tipp vielleicht mitgeben an die Hörer, zu sagen, Mensch Leute, wenn ihr euch an diese kleinen Parameter haltet, dann macht ihr ganz, ganz viele Dinge. Ihr achtet A auf die Ernährung und B, es ist auch noch nachhaltig. Also es sind ja mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Also wünschen würde ich mir, dass vor allen Dingen die Politik wach wird. Dass die endlich mal die Weichen stellt dafür, dass die Landwirte zu fairen Preisen vernünftige Produkte produzieren können. Und daraus würde sich ergeben, dass sich natürlich einige Lebensmittelpreise verteuern würden, keine Frage. Aber es sollten auch die Großkonzerne, die eben, ich nenne sie mal Aldi, Lidl und so weiter, die sollten ein wenig fair bleiben, indem sie nämlich hingehen und sagen, wir wollen nicht nur Gewinnmaximierung, sondern wir lassen alle leben. Ja? Der Verbraucher soll einen angemessenen Preis zahlen, der Landwirt soll einen angemessenen Preis für sein Produkt bekommen und auch der Supermarkt soll ein angemessenes Geld dafür bekommen, dass er letztendlich die Produkte zur Verfügung stellt und verkauft. Denn die Verkäuferin im Supermarkt soll letztendlich auch ein angemessenes Gehalt bekommen und nicht nur die Geschäftsführung oder Konzernleitung die Riesendividende einfahren. Und wenn da alle miteinander, fairer miteinander umgehen würden, das wäre eigentlich der größte Wunsch, den ich hätte.
Martin Wefer aus Bocholt, seit über 40 Jahren Koch. Martin, ich kann es nur noch mal jetzt zum Abschluss sagen, ich finde, bei dir hört sich dann alles so einfach an. Und ich denke, den einen oder anderen Tipp habe ich auch jetzt noch mal mitgenommen und vielleicht der Hörer auch. Also herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und alles Gute.
Ja, danke. Das wünsche ich dir auch, Raimund.
Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon kurz vor 12? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken. Jetzt als Download und zum Anhören auf radiowmw.de. Radio WMW. So klingt zu Hause.